Wir wollen zusammen das Wort Gottes, die letzte Folge, in 3. Mose 5, den Vers 25 lesen, und zwar das Schuldopfer. 3. Mose 5, Vers 25, wo es heißt, und sein Schuldopfer soll er Jehova bringen, einen Witter ohne Fehl vom Kleinvieh nach deiner Schätzung zum Schuldopfer zu dem Priester. Soweit Gottes Wort. Nach der allgemeinen Opferordnung liegt das Schuldopfer praktisch an der letzten Stelle jener fünf Opfer in der Mitteilung der Heiligen Schrift, wie auch in der Übersichtstafel beim Friedensopfer vorgetragen von 3. Mose 3, 1 bis 5. Das Schuldopfer konnte je nach Vermögen des einzelnen Israeliten und seiner Vermögensstellung als Sündopfer, Vers 6b, gebracht werden. Erstens, von Vers 1 bis 6, ein Schaf oder eine Ziege heißt dort. Zweitens, von Vers 7 bis Vers 10, da steht zwei Tauben. Zu beachten, bei diesem Schuldopfer ist eine Taube als Sündopfer und die andere Taube zum Brandopfer zu bringen. Diese beiden sind dann ein Schuldopfer. Und drittens, von Vers 11 bis Vers 13, da genügte ein Zehntel Eva Feinmehl als Sündopfer. Das war das Schuldopfer. Weder Öl noch Weihrauch sollten bei diesen ein Zehntel Feinmehl verwendet werden. Wir haben über diese Einzelheiten der Bedeutung in den anderen Opferungsverkündigungen bereits verhandelt. Hier, dass ein Zehntel Feinmehl ohne Öl, ohne Weihrauch gefunden wird, wird uns hier Christus gezeigt, mit unseren Sünden beladen. Unsere Sünden waren kein Anlass zum Weihrauch. Und unsere Sünden waren nicht Öl verbunden. Absolut nicht. Das Opfer hier, ein Zehntel Eva Feinmehl, war aber kein Speisopfer. Lediglich wie beim Speisopfer, Gedächtnisteil und Priesterteil wurden wie beim Speisopfer behandelt, getrennt, sonst nichts. Alle drei Opfer waren Feueropfer. Ob es das Lämmlein war, ob es die zwei Tauben oder das Zehntel Eva Feinmehl war. Nach Vers 12 kann Schuld, mit der wir zu tun haben, nur im Feuer des Gerichtes als ein Sündopfer beseitigt werden. Damit nun das Ziel des Schuldopfers erreicht wird, wie wir es in Vers 10 und Vers 13 lesen,
wo es heißt, und es wird ihm vergeben werden. Das ist das Ziel, dafür war das Schuldopfer da. Wir blicken noch einmal auf Christus, der unsere Sünden hier auf sich genommen hatte. Wie wir das in Hebräer 9, Vers 26b lesen, wo es heißt, dass er geoffenbart worden ist zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das Schuldopfer war Abschaffung der Sünde. Wir werden es dann gleich noch sehen. Die Sühnung des Schuldopfers ist ein Sündopfer. Das Schuldopfer gehört zur Ordnung der Sündopfer. So eng liegen praktisch diese beiden Opfer wie Sünde und Sündenschuld beieinander. Es handelt sich beim Sündopfer um Sühnung und beim Schuldopfer um Versöhnung. Sühnung und Versöhnung sind zwei ganz verschiedene Dinge. Sie unterhalten lediglich zueinander engste Verbindung. Die Heilige Schrift sagt, Christus ist die Sühnung für die Sünden der ganzen Welt, 1. Johannes 2, Vers 2. Die Sühnung für die Sünden der ganzen Welt, auch deiner und meiner. Aber nur, jetzt kommt die Einschränkung, wer dem Rufe Gottes folgt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Allein wer diesem Rufe folgt, sich versöhnen zu lassen, darf errettet und erlöst werden von der ewigen Verdammnis. Jeder kann kommen. Jeder ist aufgefordert zu kommen. Der Herr Jesus wartet auf jeden, weil er gesagt hat, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Darum ist keine Leistung für uns, sondern das Eingeständnis der Wahrheit, mit unserem Sündenpaket auf die Knie zu gehen und sie Christus zu übergeben, in der Verurteilung derselben. Weil im Gesetz der Opfer bereits definitiv das Schuldopfer behandelt wurde, soll an dieser Stelle heute also mehr in der Anwendung unsere Tage behandelt werden, die uns ja betreffen. Beim Schuldopfer geht es insbesondere, wie in Vers 15 unseres Textkapitels, wo es heißt, wenn jemand Untreue begeht aus Versehen, an den heiligen Dingen Jehovas, an den heiligen Dingen Jehovas sündigt. Hier handelt es sich um Sünden gegen Gott, wofür der Witter als Schuldopfer zu bringen ist. Aber ganz anders ist es in Vers 16, wo es heißt, und was er an dem Heiligen gesündigt hat. Dieses Heilige betrifft das Priestertum, und da war nicht der Witter zu opfern, sondern da musste das Genommene erstattet werden. Wir müssten sagen, wie? Voll und ganz. Es durfte bei der Erstattung, bei der Rückerstattung nichts fehlen. Es durfte nichts gemindert sein. Und dann lesen wir, und ein Fünftel dazu. Ein Fünftel dazu. Was noch einmal 20% der eigentlichen Rückerstattungssumme zugeschlagen wurde. Erst dann, wenn dieses geschehen war, musste der Witter für Gott geschlachtet werden. Hatte sich der Israelit am Heiligen vergangen, dann war er gegen den Tempel und gegen das Priestertum verschuldet. Es entsprach der Gerechtigkeit Gottes, dafür 120% wieder zurückzuerstatten. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Gleichzeitig, worin er sich gegen den Tempel und das Priestertum verschuldet hatte, gleichzeitig bestand die Schuld aber auch gegen Gott. Wofür dann der hier genannte Witter zu opfern war. In Vers 24 unseres Kapitels war eine ähnliche Situation, aber wiederum mit dem Fünftel. Im Gegensatz zu Vers 15 und Vers 16, wegen Sünden am Heiligen und gegen Gott, sehen wir hier in Vers 24 die Versündigung gegen den Nächsten, gegen den Nachbarn. Der Nächste war nicht das Heilige, das Priestertum. Der Nächste war auch nicht Gott. Das, was uns von den Versen 21 bis 24 gelehrt wird, ist, zuerst wird die volle Summe und dann noch das Fünftel dazu erstattet. Und wenn dies geschehen ist, dann war die Zeit gekommen, dass der Schuldige den Witter, das Schuldopfer bringen konnte. Wäre die volle Summe oder wäre das Fünftel nicht ganz erbracht worden, hätte auch der Priester den Witter als Schuldopfer vor Gott nicht gebracht. In Vers 21 wird die Schuldsache gegen den Nächsten auch gleichzeitig, und das fällt uns auf, auch gleichzeitig als Sünde gegen Gott gewertet. Wir müssen uns hier mit den biblischen Lehren ein wenig vertraut machen, damit wir Gott gemäß wandeln können. Wir haben es in dem Abschnitt von Vers 21 bis Vers 24 mit drei Positionen eines Schuldigen zu tun. Erstens gegen Gott, zweitens gegen das Heilige und drittens gegen den Nächsten. Und hier wird aber auch gleichzeitig ausgedrückt, dass der Nächste als der Betrogene, genau wie Gott der Betrogene zu sehen ist. Und ganz genau an diesem Punkt liegen die Anwendungsbereiche und die Parallelen auf unsere Zeit, auf die Zeit der Gnade bezogen. Und da müssen wir hin. Heute ist unser Nächster das Werk Gottes, der Bruder, die Schwester. Wir sind mit ihnen Priester verbunden. Damit das Heilige, weil wir, die wir ihm gehören, der Tempel des Heiligen Geistes sind. Sobald wir als Kinder Gottes uns über das Wort des Herrn hinwegsetzen, bringen wir automatisch den Heiligen Geist in uns zum Schweigen. Weil der Heilige Geist um sein Recht nicht kämpft, dafür haben wir zu kämpfen. Denn die Wahrheit ist uns aufgetragen und nicht dem Heiligen Geist, in unserem Wandel zur Auswirkung zu bringen. Durch beständiges Übergehen bleibt in uns als eine Folge die Sünde unerkannt. Das ist ein Riesenproblem in der Gemeinde Jesu. Das ist eine der Hauptursachen, dass Kinder Gottes kein siegrechtes Leben leben. Das ist eine der Ursachen, ich sag's deutlicher, der Hauptursachen, dass feindliche Mächte sich an Menschen zu schaffen machen. Wir mögen vielleicht noch einen sehr guten Blick haben, einen guten Blick für die Sünden der anderen. Ja, das haben wir mit Sicherheit. Hier geht es aber nicht um andere, hier geht es um uns. Die Bibel redet individuell. Zu dir und zu mir. Weiche nicht aus! Weil wir nicht wissen, wie lange Gott in dieser Weise zu uns redet. Und bevor wir die Ermahnungen des Geistes nicht mehr wahrnehmen, haben wir schon eine ganze Zeit nicht mehr auf sein Reden gehört. Dann kommt ein Warnschuss. Den können wir übergehen. Aber dann folgt mehr als ein Warnschuss, wenn wir nicht weiterhin nicht hören. Sünden gegen den Nächsten. Sind sie gegen Gläubige oder Ungläubige gerichtet? An erster Stelle aufgrund dieses Bibelwortes sind sie Sünden gegen den Herrn selbst. Ich musste mich bei der Betrachtung dieses Abschnittes fragen, weshalb eigentlich nach jeder Einzelmitteilung in diesem Kapitel gesagt ist, und es wird ihm vergeben werden. Vers 10, Vers 13, Vers 16, Vers 18, Vers 26. Allein nur in einem Abschnitt nicht, in dem Vers 1 bis 6, da lesen wir es nicht, dass ihm vergeben werde. Dort fehlt diese Zusage. Warum nur soll hier in der Situation von Vers 1 bis 6 nicht vergeben werden, wo sogar noch ein Schaf als Brandopfer, als Opfer für das Schuldopfer bestimmt ist, vorgeschrieben war gegenüber Tauben und ein Zehntel Eva Mehl, Feinmehl für die nachfolgenden Situationen. Die Lösung liegt in Vers 2b, wo es heißt, ist es ihm, dem Israeliten, auch verborgen, so ist er dennoch unrein, er ist schuldig. Verborgene Sünde wird nicht vergeben. Die Schuld bleibt. Lehre des Wortes Gottes. Verborgene Sünden sind Schuld und werden hier auf dieser Erde nicht mehr vergeben. Ja, wie geht's denn dann weiter? Sie werden erst am Richterstuhl Christi in die Vergebung gebracht. Alles, was hier verborgen ist, weil wir es nicht wissen, aus welchen Gründen auch immer, Sünden, die verborgen sind, die wir nicht wissen, können wir auch nicht bringen. Auch deine Sünde, die du selbst verbirgst, wird hier nicht verborgen, sondern erst am Richterstuhl Christi offenbar. Aber die Gnade Gottes hat für die uns bekannten Sünden, für die uns bekannten Sünden Abhilfe durch das Schuldopfer geschaffen. Aber das Schuldopfer wurde vom Herrn erst dann angenommen, wenn die Sache mit dem Nächsten in Ordnung war. Das ist auch die Mitteilung in Matthäus 5, Vers 23 bis 24. Da geht es um die gleiche Sache. Und bis das Fünftel hinzugefügt wurde und sonst nicht. An dieser Stelle angelangt hier, sei auf einen Generalfehler im Wandel der Gläubigen hingewiesen. Viele Kinder Gottes meinen und leben auch so, wenn sie ihre Sünden dem Herrn bringen, und um Vergebung bitten, sei dem Willen des heiligen und gerechten Gottes, vertreten durch den Sohn seiner Liebe am Kreuz Genüge getan. Da liegt ein ganz, ganz großer Irrtum vor. Ein Irrtum der Erretteten und Erlösten. Und leider wird in den einzelnen Denominationen über solche Generaloberriesenfehler nicht gesprochen. Nirgends in der Schrift des Wortes Gottes wird so geredet, dass Gott diese Sünden vergibt, wenn wir um Vergebung bitten. Bitte, fangen wir gleich an. 1. Johannes 1, 9. Da heißt es und steht, so wir unsere Sünden bekennen. Hast du gut hingehört? Den Herrn um Vergebung bitten, wenn wir gesündigt haben und unsere Sünden bekennen, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Weil biblische Grundsätze verdreht und verwurschtelt werden, wundern sich Gläubige, dass es ihnen am notwendigen Segen gebricht, dass der Herr scheinbar ihre Gebete nicht erhören würde. Die Reinigung geschieht durch das Bekennen. Nur so ist er treu und gerecht. Das heißt, würden wir es anders, wie wir es nicht sollen, unsere Sünden zu Christus bringen, um Vergebung bitten, wäre er ungerecht, wenn Gott es machen würde. Der ist aber nicht ungerecht. Deshalb vergibt er uns nicht. Weil er nicht ungerecht ist. Die Reinigung geschieht durch das Bekennen, welches aber allein nur dann echt vor Gott ist, wenn es in der Wahrheit geschieht und nicht in der Förmlichkeit oder in der Gewohnheit, geübter Sinne, wollen wir gleich dahinter setzen. Die Praxis in der Wahrheit verläuft dann, wenn wir unser Böses vor Menschen und vor Gott im Vollmaß verurteilen. Ich komm schon drauf. Geschwister, Gott, der Heilige, der seinen heiligen Sohn sandte und nur das Beste mit uns im Sinne hat, kann wegen seiner Gerechtigkeit uns nur dann Vergebung geben und schenken, wenn wir bereit werden, unsere verklemmten Sünden vor ihm, vor Menschen und Gott bekennen, weil wir sie dann dort verurteilen müssen. In dem Augenblick kommt der alte Mensch vor und sagt, das brauchst du nicht. Das genügt schon, wenn ich Gott um Vergebung trug. Satans, der die Gläubigen in heutiger Zeit unfruchtbar gemacht hat. Wir sollen es mit dem Vollmaß bekennen. Und dabei musst du nämlich zerbrechen. Das ist der ganze Haken. Und weil du das nicht tust, lebst du nicht in völliger Vergebung vor Gott. Ja, die Eigenverurteilung soll sogar noch, wie wir behandelt haben, eingangs erwähnt, 20% mehr als das Vollmaß umfassen. Warum denn das? Ja, weil es für uns nötig ist. Niemand soll sagen, es sei für uns nicht nötig.
Hierdurch werden wir zum gottgegebenen Tiefgang erzogen, den wir alle dringend brauchen. Sonst sündigen wir anschließend gleich wieder, übergehen die Dinge, stumpfen unser Inneres ab. Der Heilige Geist kann uns nicht mehr ermahnen, weil wir uns nur ermahnen lassen wollen, wie wir es wollen, wie wir es möchten. Greifen damit praktisch Gott in die Speichen seines Wagens, um konträr uns in seinen Lauf zu betätigen. Weil die Kinder Gottes allgemein das eigene Böse nicht tief genug verurteilen, bleibt beständig, täglich, zigmal beständig Sündenschuld zurück. Die Folgen davon sind geistlich Blindheit. Eigenwilligkeiten, Götzendienst, Ich-Bezogenheiten auf Einzelgebieten und leider manchmal auf ganze Lebensgebiete übertragen. Das sind die Folgen. Unfruchtbarkeit. Jesu Herz nicht erfreuen, heißt das. Bei begangener Schuld Gott um Vergebung bitten, muss letztlich für ein ungebrochenes Herz überhaupt nichts bedeuten. Vielleicht nicht mehr wie in der Straßenbahn. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen unter die Füße getreten bin. Weil wir über unsere Schuld nicht zerbrechen, weil wir es anders tun, als Gottes Wort es uns vorschreibt. Aber Gott will es, dass wir so tun, wie Gott es möchte. Und jetzt sehen wir, wie hart unsere Herzen sind. Wie viel da noch drin ist. Warum tun wir es denn nicht? Warum tun wir es denn nicht gern? Weil wir uns nicht daran gewöhnt haben? Nein, nicht gewöhnen wollen. Deshalb können wir es nicht. Und weil wir es nicht können, tun wir es nicht. Und weil wir es nicht tun, lieben wir es nicht. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Ist unser Bekenntnis tief genug? Sind oder werden wir geheilt von der Schuld? Ich sag's. Und wir kommen nicht in die Heilung, wenn wir der Tiefe des Bekenntnisses ausweichen. Gott will aber unsere Veränderung. Das ist, wenn wir sie voll bekennen.
beim Namen nennen. Bereits in Vers 5 bis 6 wird gesagt, hat sich jemand verschuldet, so soll er bekennen, steht dort, steht wörtlich da. Und dann heißt es, worin er gesündigt hat. Er soll nicht sagen, ich bin sowieso ein Jämmerlicher und mit mir ist nichts los. Das will Gott überhaupt nicht hören. Das mag Gott nicht. Er soll bekennen, was er gesündigt hat, und das fällt uns schwer, weil wir so stolz sind. Und dann erst heißt es, und er bringe, Vers 6, sein Schuldopfer dar, dem Jehova für seine Sünde. Aber unter unserer Schuld, unter unserer heiligen Schuld, die wir als heilig ansehen möchten, leidet nicht allein Gott. Betrüben wir nicht allein sein Herz, sondern auch den Nächsten. Und dein Nächster weiß besser, wie hart deine Eigenwilligkeiten, deine Eigenwilligkeitssünden wehtun als du selbst. Harte, sehr harte Schläge werden von Kindern Gottes ausgeteilt, weil diese deine Sünden von dir nie selbst tief erkannt und verurteilt werden. Es ist dann ein in sich wiederholender oder wiederholendes Desaster. Oft erstaunen sich barbarische Wundenschläger und missdeuten die Schläge unter der Gürtellinie beim anderen. Man hält die Getroffenen und Eingeknickten für empfindlich. Man hält sie vielleicht noch für sensibel. Und sich selbst, die Schläger, in ihrem Recht vor Gott. Was himmelschreiendes Unrecht ist. Nicht der gehörnte Bock, sondern das getroffene Schäflein kann es beurteilen, wie weh Hörner tun. Darum kann bei diesen Sünden Gott nicht um Vergebung derselben gebeten werden. Der Herr reagiert nicht darauf. Es ist Gräuel vor ihm. Und wagen wir es dennoch, so vor Gott zu stehen, so zu beten und die eigene Schuld herabzuspielen, ist das nichts anderes als eine Verweigerung der Rückerstattung des Geraubten. Und das ist Betrug. In weiser Voraussicht hat Gott 20%, sich mehr zu demütigen und mehr zu bekennen, vorgeschrieben, als einen Teil vorzuenthalten. Wenn wir nicht das Vollmaß erbringen, Zuvor enthalten wir unsere Schuld vor Gott. Die Wichtigkeit, alles zu bekennen, rechtfertigt uns dann, Gott um Vergebung zu bitten. Das Opfer Gott zu bringen, das Tierlein schlachten zu lassen. Und dazu ist Gott dann auch bereit, die Vergebung in Fülle zu schenken. Würden wir schriftgemäß wandeln und unsere Sünden bekennend verurteilen, für böse, äußerst böse hinstellen vor einem anderen, könnten wir in weit, weit größerem Segen leben. Sobald der Widder gebracht war, hatte Gott überhaupt kein Wort mehr über Schuld zu reden. Wir lesen kein Wort mehr. Zum Schluss noch einiges Allgemeines. Die Mehrerstattung hier im Schuldopfer des Alten Testaments von einem Fünftel weist in seinem tieferen Gehalt auch auf Wiedergutmachung hin. Zwar können wir neutestamentlich unsere Sündenschuld nicht wiedergutmachen, das ist klar. Aber die Persönlichkeitsvergehen sollten im Sinne der hier gemachten Ausführungen behandelt werden. In der Handhabung unterschied sich das Schuldopfer kaum vom Sündopfer. Nur wurde das Blut nicht an die Hörner des Altars gestrichen, sondern rundum an den Seiten des Altars gesprengt. Über die Bedeutungen haben wir hier schon gesprochen. Nach 3. Mose 5 ist das Schuldopfer nicht hochheilig, wohl aber nach dem Gesetz des Schuldopfers. Von 3. Mose 7, Vers 1. Und weil das Schuldopfer im Gesetz hochheilig war und die Versöhnung ausdrückt, war auch das Sündopfer, die Sühnung, hochheilig im Gesetz. Und deshalb lesen wir in 3. Mose 7, Vers 7, wie das Sündopfer, so das Schuldopfer, ein Gesetz soll für sie sein. Wir sehen hier wieder die Zusammenverbundenheit zwischen Sünde und Sündenschuld. Sündopfer und Schuldopfer. Jene Israeliten im Alten Testament hatten das Sündopfer oder hatten durch das Sündopfer und das Schuldopfer nur eine zeitliche Sühnung und auch nur eine zeitliche Versöhnung. Alle ihre Millionen von Opfern reichten nicht hin, Gottes Herz über ihre Sünde und Schuld zu befriedigen. Die Opfer waren gebracht im Alten Bund, aber die Herzen waren letztlich nicht rein. Die Schuld zur Ewigkeit war noch offen, sie war noch vorhanden. Und wenn dann der Israelit im Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 10b las, wo geschrieben steht, wenn seine Seele
das Schuldopfer gestellt haben wird. Da wurde eine Sehnsucht, ein Verlangen nach diesem hier beschriebenen Schuldopfer wach, so dass wir heute sagen dürfen, Herr Jesus, du hast Großes an uns getan, dass wir in einer Zeit leben dürfen, wo wir dich erkennen, wo du dich mir hast zu erkennen gegeben. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, wir können nur antworten, er hat es getan. Wann denn? Als er ausrief, es ist vollbracht. Die Sehnsucht nach diesem hier benannten Schuldopfer, welches mit der Seele verbunden war und nicht im Fleischesdienst ihre letzte Erfüllung fand, in welchem mehr Vergebung als im Tierblut lag. In Christo Jesu ist das wahre Schuldopfer gefunden, das uns die ewige Erlösung brachte, weil er, unser Herr, seine Seele ausgeschüttet hat bis in den Tod, lesen wir. Wir haben in ihm, in unserem Herrn, die völlige Versöhnung, denn er war das wahre Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt nicht zudeckt, sondern wegnimmt. Wie so dankbar sollten wir doch unserem geliebten Herrn sein, in dem alle alttestamentlichen Opfer der Schattenbilder ihre Erfüllung erhielten. Amen.